Wir stehen jetzt bei 4 Billionen. Nvidia ist die erste Firma, glaube ich, weltweit, die kurz mal über 4 Billionen wert war. Das sind 4.000 Milliarden. Ist wieder ein bisschen runtergegangen. Das ist ja Aktienkursthema, schwankt. Aber schon krass. Das ist komplett durch diese KI-Welle jetzt entstanden. Dieser aufgeblasene Firmenwert von dieser eigentlich chipproduzierenden Firma.
Es ist der zweite Layer und die immer garantiert verdienen werden. Das ist somit einer der Punkte, ja. Also egal, was oben drauf oder beziehungsweise unten drunter quasi gebaut wird, die kommen an den Nvidia-Chips nicht vorbei. Teilweise bestehen sogar Handelsbeschränkungen, weil die so toll sind und man sagt, die Guten davon, die sollen bitte nicht nach China. Dann gab es ja schon vor AI eine Sache, die da ja auch zugespielt hat. Das war dieses ganze Mining, die ganze Mining-Geschichte.
Das war die letzte Welle.
Genau.
Und ich kenne Nvidia. Ich bin ja Computer- und Videospieler. Ich kenne Nvidia noch von vor 20 Jahren von den ersten 3D-Karten. So, da hat es ja angefangen. Das ist jetzt, glaube ich, noch ein Nebenbusiness für die. Immer noch ein geiles Business. Aber läuft so mit quasi gefühlt, weil halt das Thema Mining erst kam und jetzt das Thema KI.
Ich finde auch bei diesen Summen, ne? Also das, man kommt ja manchmal so zu Sachen, die außerhalb des Greifbaren für einen sind. Ich weiß nicht, ob du diese kleine, diesen Unterschied mal gehört hast. Was macht es für eine Person aus, die, sag ich mal, 100 Millionen verdient hat? Und was macht es für eine Person aus, die eine Milliarde verdient hat? Also wie viele Jahre ausgesorgt oder wie viele Jahre Verdienst dazugehören? Das geht so exponentiell hoch. Und wenn man sich vorstellt, was so eine richtige 4 Billionen, also deutsche 4 Billionen Bewertung, US-Trillions oder was das sind. Genau, das ist schon der Wahnsinn. Und eigentlich ist die Firma ja auch was Faszinierendes. Der CEO, der da irgendwie noch immer mit vollgrauen Haaren das Haus rockt, ähnlich wie der von...
Der ist Mitte 50, das ist nicht super alt.
Nein, nicht super alt, aber der hat halt auch einer der Leute, die von Anfang an dabei sind, was halt die Ausnahme ist, weil nicht für jede Unternehmensphase am besten geeignet ist. Ne? Aber ja, mega, totaler Boom. Hast du Aktien davon? Also ich bin, was Aktien angeht, ich investiere immer ins eigene Unternehmen. Aber ist schon der Wahnsinn.
Ich meine, das ist halt schon der Punkt. Eigentlich, wenn man ein bisschen schlau gewesen wäre, hätte man in dieser Phase, gerade in der Bitcoin-Phase gesagt, genau diese Frage, wer produziert die fucking Schaufeln im Goldrausch? Da kaufe ich Aktien und kaufe mir statt nicht irgendwelche Trash-Krypto-Geschichten. Na gut.
Zum nächsten netten Thema.
Eine andere Person, die schon sehr lange da am Start ist und nicht weggeht und einfach auch immer sichtbar sein will offensichtlich, das ist unser guter Freund Elon, der auch wieder diverse Skandälchen frische hat rund um das KI-Thema, um XAI. Hast du das mitbekommen, was da jetzt wieder ansteht gerade?
Grok 4 oder Grok ist zum Nazi geworden. Nicht Grok 4, das ist nochmal eine andere News, aber...
Ich glaube, die Nummer ist so rum, dass er Grok 4 jetzt angekündigt hat, damit das Nazi-Thema halt ein bisschen weniger im Vordergrund steht.
Okay.
Das kommt ja zusammen. Also erst kam Nazi, dann hat Linda Dingsbums hingeschmissen, seine CEO, die er reingeholt hat. Und dann hat er nachts gesagt, jetzt machen wir mal Grok 4 Vorankündigung. Also ich glaube, so ist der Ablauf.
Aber hol doch mal genau ab, was ist passiert.
Also, was passiert? Genau, also es gibt mal wieder so ein Skandal oder Skandälchen. Also Grok ist ja schon immer aufgestellt als weniger woke, ein bisschen edgigere KI. Das hat aber wohl nicht gereicht, Elon. Und dann haben seine Fans sich beschwert, dass Grok halt irgendwie zu woke ist. Ich glaube, dass es wirklich darauf hinausläuft am Ende. Deswegen hat Elon gesagt, ich drehe noch weiter an der Schraube. Und was hat er eingestellt? Glaube nicht den Medien. Okay, klar. Trau dich auch mal Sachen zu sagen, die unkorrekt sind politisch. Cool. Und im Internet steht viel Müll, waren, glaube ich, so die typischen, die Prompts mehr oder weniger. Hat er an der Schraube gedreht und jetzt ist Grok wohl wirklich ziemlich abgedreht Und zum Beispiel, es gibt tausende Beispiele wohl, auf die Frage, wer würde hier bei dieser aktuellen Flutproblematik in Texas am besten helfen, sagte halt Adolf Hitler, nur als ein Beispiel von vielen. Was dann vielleicht ein bisschen zu weit geht oder auch ein bisschen Quatsch ist einfach. Und auch der Mehrwert, ich sehe den Mehrwert von Kroc dann auch weniger. Das scheint ja gut beim Thema Coding und sowas zu sein. Wieso muss man diese Anti-Woke-Scheiße damit einbauen? Das verstehe ich nicht so wirklich.
Ich verstehe es fast aus Marketing-Sicht heraus, dass du sagst, wie schaffe ich jetzt Unterscheidungsmerkmale zu dem anderen super politisch korrekten System, die da sind, wo ja genau so ein Feintuning stattfindet, damit das nicht passiert. Genau. Und das sind auch dann die Gründe, warum dann so andersrum lustige Sachen rauskommen, wie irgendwelche schwarze Nazis oder so, weil sie da doch ein bisschen...
Ja, oder Gründerväter, die Gründerväter mit schwarzer Hautfarbe und so, die Sklaven gehabt haben und nicht schwarz waren und so Zeug, aber ja, genau.
Positionierung her verstehe ich es auf der einen Seite schon, und den Hergang, den hast du genau perfekt beschrieben, wie ich das auch mitbekommen hat, und es wurde wohl ein bisschen an der Schraube gedreht, ey, bei ein paar Sachen bist du wohl ein bisschen zu woke, und der Trigger wurde zu toll eingestellt. Ich glaube so, das ist das Ergebnis, was da rauskam. Ich denke, es wird auch nicht lange dauern, bis das wieder korrigiert ist. Bei meinen Sachen, die ich damit gemacht habe, ich meine, okay, ich frage vielleicht auch nicht politisch relevant genug, da hatte ich nie solche Sachen, dass ich jetzt sage, okay, hier kommt jetzt irgendwas raus, was ich woanders jetzt nicht so in der und der Art hören führte.
Ich muss natürlich sagen, dass jetzt auch jeder natürlich versucht, Kroc da zu triggern, logischerweise. Das sind ja alles dann auch wieder Reichweitenthemen, die da stattfinden. Das ist alles klar, der Skandal wird jetzt einmal durchgekocht. Kann man alles einordnen. Die Frage ist aber halt schon, ob wirklich quasi irgendwie die nächtlichen Gedanken von einer Person, ob eine Person so viel Macht haben sollte, dass das einfach gemacht wird. Das ist einfach auch nicht smart als Business, glaube ich, würde ich jetzt sagen. Aber gut.
Ja, das ist aber auch.
Ich meine, offensichtlich sein Kontostand sagt ja was anderes. Also
bei X ist es ja auch so. Also ich bin ja nie ein Schwergewicht-Twitter-User gewesen und ganz selten verschlägt es mich mal darauf, dass ich versuche, mir den Newsfeed reinzuhauen, der für mich unerträglich ist irgendwie gerade. Also und alleine da dann schon, du machst es auf und sofort natürlich alles voll mit Elon. Also ein bisschen wird er da sicherlich seine eigene Reichweite pushen. Und wie du sagst, ob das langfristig so die schlauesten Sachen fürs Unternehmen sind, wird man sehen. Aber interessante Persönlichkeit, lustige Sachen. Man muss dazu sagen, das hat ganz schöne Wellen geschlagen. Also das war jetzt nicht nur ein Internet-Shitstorm, sondern das ging auch richtig durch die News. Und dort hat es eben auch vernommen.
Und ist halt so der perfekte Sturm, ist auch mit Elon gerade, mit Trump und das ganze Zeug, ist natürlich in den USA alles, wird immer alles dann gleich hochgekocht. Auf der Woken-Seite der KI-Modelle haben OpenAI, da gibt's auch ein paar News, glaube ich. Zum einen wollen sie ihrem Namen wohl wieder etwas mehr Ehre machen. Es ist geplant, jetzt ein offenes Modell rauszubringen, O3 Mini Notepad. Also dann wieder nach diesem Muster, du kannst es runterziehen, auf deinem lokalen System betreiben, wie auch von Meta und Co. gedacht. Ist interessant. Ich bezweifle, dass das von OpenAI gerade so der Hauptfokus ist. Das erscheint mir ja so ein bisschen als Feigenblatt, dass man das halt mal gemacht hat wieder, weil das Ding ja immer noch OpenAI heißt und dem Namen gerade nicht gerecht wird, kann man, glaube ich, relativ klar sagen, als da Geld ins Spiel kam. War es mit der Openheit relativ schnell vorbei, oder?
Da war es ziemlich schnell vorbei. Wir hatten das ja auch schon ein paar Mal hier thematisiert, wie überhaupt die grundsätzliche Struktur von OpenAI ist und so. Sehr faszinierend. Und kommen wir gleich noch zurück. Ich freue mich über die News, wenn es wirklich das O3-Modell ist und das funktioniert auch noch und man kann es dann auf dem eigenen
Server. Also Mini-Notepad. Also ich denke, Stichwort Mini ist nicht ohne Bedeutung dort. Aber ja, es ist eine Variante von O3, wohl offensichtlich.
Ja, und dann ist noch ein Deal, was OpenAI...
Das hat man schon ein bisschen besprochen. Das war bisher die Ankündigung, dieser Deal mit Jony Ive, also Ex-Apple, iPhone-Designer etc. wo es darum geht, dass OpenAI irgendein Gadget rausbringen möchte, mit dem er dann direkt kommunizieren kann. Da ist der Deal jetzt abgeschlossen. Wann das Ding kommt, dauert sicherlich noch ein Jahr plus. Wird sich zeigen, ob das ein Erfolg wird. Ich bin da sehr skeptisch, aber das werden wir mal sehen. Was wahrscheinlich ein Erfolg wird, ist das nächste große Ding von OpenAI insgesamt, nämlich GPT-5. Ist jetzt wohl wirklich kurz bevor, oder?
Also das ist auf jeden Fall das, was man munkelt. Hier und da haben einige User schon eine Vorschau gesehen, dass sie quasi ein Feedback zum neuen Modell geben. Und wir haben das ja selber schon gesagt, das führt ja teilweise wirklich zur Verwirrung, wenn man eine so große Auswahl an Modellen hat, die man ja, dort...
Das ist echt nicht hilfreich.
Genau, und dann hast du noch die Möglichkeit, unten auch noch Sachen anzuklicken. Jetzt mit soll ich Websuche machen oder nicht oder Deep Search oder nicht oder willst du jetzt noch hier weitere Filter reinpacken? Also vereinfacht wird die Sache gerade nicht. Dass ich hier an News vernommen habe, war eben das, dass man sagt, okay, man will das mehr... also benutzerfreundlicher machen für wirkliche Endkunden. Das heißt, dass diese große Auswahl weg ist und dass selber smart ausgewählt wird, welches Modell halt für welche Fragestellung wohl das Richtige ist. Wir haben diese ständige Vergrößerung des Kontextfensters und ich frage mich, wie lange man da jetzt so eine Verdopplung in wenigen Monaten und sowas sehen wird. Also irgendwann ist sicherlich der Sinn, alles, was du jemals eingegeben hast, ist einfach irgendwie da oder wird unterschiedlich.
Ja, also es ist eine Schwäche von Claude, wovon ich ein großer Fan bin, wie wir wissen, dieses relativ kurze gefühlte Kontextfenster beim Coden. Da habe ich übrigens auch ein paar Lösungen gefunden, aber machen wir heute nicht, machen wir ein andermal vielleicht. Also das ist natürlich sicherlich bei ChatGPT ein wichtiger Schritt, auch eine Unterscheidung, glaube ich. Das andere ist halt das Multimodale, was die Medienarten angeht, oder? Das soll ja mehr oder weniger alles umfassen, was es irgendwie gab, sowohl Eingabe als auch Ausgabe. Also auch Text, Video und Audio, oder habe ich das richtig?
Genau, verstehe ich das richtig? Genau, so interpretiere ich das auch. Und wenn wir ja schauen, was da gemacht wurde, dann wurde ja zum Beispiel das Videomodell wieder in ein eigenes Teil reingepackt. Und hintenrum werden dann doch wieder die gleichen Sachen benutzt und so weiter. Also das ist ein ziemliches Wirrwarr und ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt.
Wir merken das im Moment gerade beim Thema Bildgenerierung, wo ja DALL-E das offizielle Modell, glaube ich, immer noch ist, aber wirklich halt so diese typischen generischen KI-Bilder macht. Während du mit GPT selber Bilder auch generieren kannst, bis hin zu, weiß ich nicht, E-Book-Cover mit Text und das ganze Zeug, macht schon Sinn, das mal zusammenzuwerfen, denke ich, in Zukunft, absolut.
Ja. Und Reasoning soll besser werden, wie immer, wenn man sich die Vergleiche anschaut, dann ist OpenAI ja auch nicht mehr, also andersrum, Google hat stark aufgeholt und die sind auch ein bisschen wieder im Zugzwang, jetzt den Anschluss hier nicht zu packen und wieder ein paar Shiny Objects nach vorne zu schieben. Also
wobei, glaube ich, 2.5 immer noch von Google immer noch eine Pre-Version ist, auch noch nicht offiziell. Das wird wahrscheinlich ziemlich gleichzeitig dann passieren, oder?
Ich weiß nicht, also ob Google sie noch in der Pre-, ist sie wirklich noch in einer Preview. Also mir kommt das so vor, als wenn dieser Preview-Button, der Preview-Button ist weg. Ne? Also das ist mir vor irgendwie so zwei Wochen oder sowas ist mir aufgefallen. Und das ist auch das Modell, also letztlich ist auch einer meiner Lieblingsmodelle quasi.
Ja. Also ich halte jede Wette, dass dann an dem Tag, wo das online geht, dass ChatGPT dann berichtet, dass das neue Modell in allen üblichen Dingern vor allen anderen liegt, wie üblich. Egal, wie dann die Statistiken vielleicht auch ein bisschen hingeschoben wurden, da halten, das ist, glaube ich, eine Tatsache. Das wird passieren, definitiv.
Okay, nun, wir sind ja hier auch für die Unternehmer da. Wir teilen ja auch hier, wie wir AI in unserem Alltag nutzen. Vibe-Coding, Recherche, alles, was dazukommt. Und du hast hier wieder ein neues Thema angepackt.
Ich habe einen netten Workflow, den ich öfter mal nutze in der letzten Zeit. Und zwar, das haben wir ja schon mal angesprochen, Notebook LM ist von Google dieses Modell, wo du deinen eigenen Content reinladen kannst, was für uns als Google Workspace-Nutzer sicherlich interessant ist, weil du halt wirklich einfach alles, was du hast, an E-Mail-Vorlagen einmal reinlädst. ist das eine Feature von Google. Und so dieses, dieses bisschen virale Feature zwischendurch war ja, dass daraus dann Google auch einen Podcast produziert mit zwei Sprechern, die im typischen Podcast-Gelaber, hey und so weiter und hin und her, das dann vortragen, eine Kurzversion davon. So ein 10-Minuten-Ding. Und ich habe das jetzt ein paar Mal genutzt, einfach wenn ich mir so ein Thema einmal kurz reinziehen wollte. Es geht ja im Moment gerade um das Thema Content Engineering, so gerade der heiße Scheiß in der Vibe-Coding-Szene. Und da gibt es einen Google Doc draußen, wo das erklärt wird. Das habe ich einmal reingeladen und habe mir das dann einmal vortragen lassen, irgendwie morgens beim morgendlichen Lauf, und habe das dann so auf die Art und Weise einmal mir kurz reingezogen halt. Also das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit.
Also,
die ganzen Dokumente durchzulesen.
Ich pack das nochmal in meine Worte. Du hast dir Content zusammengetragen und hast quasi gesagt, gib mir das als Interview-Podcast aus, weil so ist meine Art, Content zu verzehren, die beste. Okay.
Genau, also es ist bequemer und es ist natürlich nur eine Zusammenfassung, eine kurze, aber so einen ersten Überblick über so ein Ding, dafür ist es, glaube ich, echt ganz gut, finde ich. Also es ist eine 10-Minuten-Version von einem Google Doc mit, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Wörtern am Ende wahrscheinlich. Also das habe ich einfach irgendwo herkopiert.
Da muss ich jetzt eine amerikanische Sneaky-Marketing-Strategie mit unterbringen, gelernt auf einer amerikanischen Mastermind, die gerade so ungefähr alles Mögliche crashen soll. Fake Video-Podcast, also Interview-Podcast mit zwei hübschen Frauen, die dann über ein gewisses Produkt sprechen. Ja, also ey, hast du schon gehört, wie geil das und das Produkt ist? Wie wirst du von denen bezahlt? Nein, ich würde gerne von denen bezahlt werden, aber das Produkt ist so geil. Also das ist gerade so mit einer der gut funktionierenden Dinge. Deswegen eine Frage dazu. Wie gut... Ich sag mal, wie sehr hört man, dass es eine AI-Stimme ist, oder ist es in dieser Umgebung mit Google und was da genutzt wird, ist es sehr verträglich? Was sagst du so auf so einer Bewertungsskala?
Es ist überraschend gut. Wir hatten ja kürzlich mal das Thema 11 Labs. Es ist, glaube ich, auf dem Level, vielleicht sogar ein bisschen höher. Es ist halt auch bewusst relativ kurz. Es ist auch dieses Hin und Her ist halt wirklich sehr, sehr hilfreich, finde ich, um dieses Monotone, was die Stimmen sonst schnell bekommen, halt komplett zu durchbrechen. Und das haben sie halt super gut gelöst, dieses Rückfragestellen und was hast du dazu recherchiert und solche Standardgeschichten. Dadurch kriegt das eine Dynamik und ist, finde ich, auch konsumierbarer, als wenn jetzt eine KI-Stimme das einfach nur vorlesen würde. Finde ich zumindest aus meiner Wahrnehmung, ist es weniger gut konsumierbar als dieses Fake-Gespräch. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Trick hier.
Glaube ich sofort. Also wenn ich auf eigenes Konsumverhalten von Content schaue, wir machen es ja auch nicht umsonst, es ist halt ein tolles Format für den Zuhörer letztlich. Wir persönlich, auch in diesem Podcast, haben es immer wieder, welche Modelle für was und so weiter. Das ist immer so die große Frage. Und eben auch so ein bisschen Verwirrung, die auf dieser Chat-Ebene herrscht. Und ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, man hat ja immer dieses Thema, welches Modell nimmt man? Und von mir schwebt da so eine Unterstellung mit, da draußen sind ganz viele Leute, die falschen Modelle auswählen für ihre Fragen und dann demzufolge es entweder schnallen oder nicht schnallen, dass die Antworten nicht so sind, wie sie damit so richtig was anfangen können. Deswegen, ChatGPT 5 ist hier sicherlich die richtige Antwort drauf. Und man hat das einmal auf dieser Chat-Ebene für normale Anwender. Man hat das aber auch auf Programmierebene, wenn es um so etwas geht, dass die Schnittstelle von OpenAI benutzt wird für gewisse Anwendungen.
Wo es dann um Geld auch geht.
Oder? Genau, wo man dann für die Anfragen bezahlt. Und dieses Thema, wie gehe ich mit der Nutzung einer AI um? Ich prognostiziere, dass wir heute in 3 Jahren so weit sind, dass ein hoher Prozentsatz der Leute schon mit Hilfe von Vibe-Coding in der Lage ist, ziemlich schnell Sachen zu machen mit irgendwelchen APIs. Und mit der API von OpenAI kann man eine ganze Menge machen und das geht ziemlich gut Hand in Hand mit Vibe-Coding, weil wenn du nicht weißt, wie man coden soll, dann stellst du die Frage halt an die AI. Ja, also da kann man sich auch Code an ganz vielen Stellen sparen. Und wir sind ja schon seit Monaten dabei, wirklich komplexe Agents zu bauen zum Thema Lead Scoring, zum Thema Datenanreicherung. Und ich hätte dir hier den Chat, also ich war mal wieder schlauer als ein Programmierer und wollte gewisse Sachen nicht glauben. Wir haben das durchlaufen lassen, wir waren mit den Ergebnissen relativ zufrieden. Mein Vorwand war genau denselben, den du vorher gesagt hast. Da steht irgendwas mit Mini davor. Also es waren 4O Mini irgendwas Modell, was über die Schnittstelle genutzt wurde. Und meine Vorurteile waren genau das. Ey, wieso Mini? Ist doch, wir haben doch hier das und das. Und dann wurde mir von dem von Alex, unserem Programmierer, der genau da dran ist, mal so mitgeteilt, ey, wenn wir jetzt hier 2000 Datensätze durchlaufen lassen, dann kostet uns das schnell mal 10.000 Euro. Und wenn du irgendwie mit das Modell 4.5 haben willst, dann sind wir bei 66.000 Euro. Und ich war natürlich schlauer. Ich dachte, nee, das kann einfach nicht stimmen. Wir jagen hier mit dem Modell das für 1,50 Euro durch. Wenn wir jetzt O3...
Also du redest jetzt nur von den verschiedenen Modellen von OpenAI oder nicht mal verschiedene Anbieter, sondern wirklich nur OpenAI, das Modell versus das versus das.
Okay. Ja. Also mit LangDoc und solchen Sachen, wenn man da anfängt mit N8N seine Agents zu bauen, an der Stelle, wo es an die AI übergeben wird, da kannst du dich entscheiden, bei welchem Anbieter A und welches Modell innerhalb des Anbieters. Erfahrungsgemäß, wie gesagt, ist Google auch nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, warum das... Es ist auf dieses 4-Mini-Teil gekommen, weil ähnlich wie Facebook OpenAI eine ganz nette Schnittstellenpolitik hat und dich einfach von einem auf den anderen Tag vor vollendete Tatsachen stellt und du dir irgendwie deinen Agent gebaut hast und dann funktioniert er auf einmal nicht, weil irgendwas an der Schnittstelle nicht gemacht wird. Auf jeden Fall... Ich habe gesagt, komm, lass mal mit dem O3-Modell testen. Wir haben hier ein paar Folgen vorher angekündigt, dass die Kosten für das O3-Modell ums Zehnfache gesenkt wurden, also irgendwie mal gerade auf 10% des Preises gesenkt wurden. Und da war meine Annahme, nee, so teuer kann das jetzt hier auch nicht sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Datensatz durchgeschoben und der kam auf knappe $60 Kosten. Also das ist dann so der Fall, ja, wenn $60 kostet, dann kannst du auch eine Person bezahlen, die eine Stunde im Internet manuell recherchiert. Einmal bei den Ergebnissen, die man über das Chatfenster nutzen kann und wenn man so tolle Modelle, wo es, glaube ich, aus Kostengründen extra ein bisschen verstellt wird, nämlich 4.5, das ist so eines mit der stärksten Modelle, was man da über Chat benutzen kann, man sieht ja nicht die Kosten, aber die Anfragen über eine API, das kann durchaus im zweistelligen Cent-Bereich problemlos liegen. Und mich würde nicht wundern, wenn so eine Deep-Research-Anfrage letztlich OpenAI oder Google auch echtes Geld kostet in dem Sinne, wenn es denn
definitiv
wird, ne? Also auch da...
Wir hatten das Thema ja ein bisschen, dass sich das OpenAI und Google ein Stück weit leisten können, weil sie halt diese Infrastruktur haben oder Geld einsammeln können. Was man hier wahrscheinlich auch merkt, aber trotzdem müssen sie auch Geld verdienen, wie wir jetzt hier offensichtlich lernen.
Ja, also es kann, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, wenn man rumspielt. Man kann bei den Schlüsseln und bei der Budgetierung zum Beispiel Auto-Charge ausstellen und das sollte man auch tun, gerade wenn man mit Vibe-Coding unterwegs ist und vielleicht nicht jeden Key so super sicher überall verpackt, wie es sich eigentlich gehört. Also das hier mal so als kleiner Tipp. Wir hatten ein...
Unterstreichen, also vielleicht auch nochmal von mir ganz kurz wirklich, wenn jetzt nicht davon abhalten lassen, damit zu arbeiten. Man kann immer einstellen, irgendwelche Höchstsummen, was die API erstmal durchjagt. Also nicht Angst haben, dass es plötzlich da eine 60.000 Euro Rechnung im Raum steht, weil man irgendwie einen falschen Knopf geklickt hat und dann gar nichts machen am Ende. Also es ist beherrschbar, aber du, wie du sagst, man muss halt wirklich gucken, was Sinn macht. Auch da kann man wahrscheinlich einfach ChatGPT fragen, welches Modell für diesen Einsatzzweck denn am sinnvollsten ist, würde ich mal annehmen.
Und deswegen brachte dieses O3-Mini-Modell, wenn es dann so eine selbstgehostete Sache ist und sich vielleicht gar nicht so an den End-User richtet, sondern an irgendwelche Plattformbetreiber, also ich werde mir die Open-Source-Variante auf jeden Fall nochmal reinziehen, weil das wäre die Lösung der Kostenprobleme. Dann hast du halt einmal einen Server, den du bezahlst, lass ihn 1.000 Euro im Monat kosten, aber den musst du erstmal auslasten. Ne? Du hast dich noch mit einem sexy Thema befasst und mit einem Thema, wo ich ganz genau weiß, ja, ich find's mega sexy, weil wenn das richtig funktioniert.
Ja, du findest die Differenzierung, was du cool findest, ist Browser-Steuerung. Das, was ich jetzt hier habe, ist nur ein Browser mit KI.
Oh, die ganze Enttäuschung schon wieder. Ich dachte,
sorry.
Okay, erzähl. Ich habe mich auf jeden Fall in die Warteliste eingetragen.
Also es gibt ein aufstrebendes Feld von Browsern mit KI-Unterstützung. Macht sicherlich auch absolut Sinn. Wir haben das Thema ja immer wieder, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen dem Chatbot und wo ich arbeite, ist ein bisschen scheiße. Das versuchen diese Modelle zu lösen. Auch hier, wenn der Konkurrent Google ist, mit Chrome und Gemini, viel Glück, würde ich erstmal vorweg sagen. Aber es gibt eine Firma, The Browser Company, die hat mit diesem Arc-Browser mal vor ein paar Monaten mal ein bisschen Wellen geschlagen, Browser-Alternative. Das ist schon wieder durch das Thema. Die haben jetzt den DIA-Browser, also D-I-A. Und das ist ein Browser mit integrierter KI. Der ist im Moment, glaube ich, in so einer frühen Phase, wo man sich erstmal eintragen muss und dann Zugang bekommt, was aber relativ zügig geht, glaube ich. Also ich habe einen bekommen jedenfalls. Ist ganz interessant, basiert auf Chromium. Man kann seinen ganzen Chrome-Kram mit 3-4 Klicks einfach rüber kopieren, was gut ist, um damit dann auch wirklich zu arbeiten. Also Logins, Accounts, Linklisten etc. Hat dann quasi immer als Option die KI-Chatleiste und kann in der Chatleiste halt alles, was du im Browser hast, sehen. Und du kannst halt so Sachen machen wie, beantworte mir diese E-Mail, weil das Ding halt dann diese E-Mail sieht. Also ist ein bisschen hacky, hat vielleicht ein paar interessante Ideen. Ob da wirklich was draus wird, ist sehr, sehr fraglich. Wie gesagt, generell die Idee, dass ich jetzt einen neuen Browser auf den Markt bringe im Jahr 2025, würde ich schon mal sagen, viel Glück, Herrschaften. Es sei denn, dass Google Chrome abgeben muss, was ja im Raum steht, aber unwahrscheinlich ist. Unabhängig davon, die generelle Idee, dass man in der Plattform, wo man wirklich arbeitet, was bei vielen ja der Browser ist, die KI hat und dass die KI weiß, was dort passiert, ist schon interessant. Nachteil ist natürlich dann wiederum, das, was ich dort mache, ist dort in diesem System und davon weiß mein ChatGPT wieder nichts, ohne dass ich es rüber kopiere. Mein Gemini weiß nichts davon. Und das Modell ist übrigens auch aktuell, ich habe jetzt nirgendwo API-Keys eingetragen, ist auch kostenlos. Also die Frage, wie wollen die Geld verdienen, steht natürlich auch im Raum am Ende. Also insofern interessant zu mal angucken, möglicherweise, was vielleicht kommt als Features von anderen Anbietern, ob jetzt die ja in einem Jahr irgendwie 10% Marktanteil von Browsern hat, wage ich zu bezweifeln.
Ich auch. Es gibt ja so, ich sag mal, die Browser-Erfolgsgeschichten der vergangenen 20 Jahre oder 10 Jahre, sagen wir mal, die sind ja wirklich überschaubar. Ich glaube auch nicht, dass das so der Knaller wird. Aber es ist natürlich immer die Frage so, bin ich auf einer Webseite, ist ein Ding. Bin ich im Browser, wie du sagst, dann bin ich schon mal auf dem Gerät und nochmal ein Stück weiter. Und ich glaube, dass so etwas wie Kommunikationsprobleme, wenn sie es richtig machen, auch gelöst bekommen. Also ich habe ja auch ohne dass ich viel eingestellt haben muss, habe ich die Daten in meinem Google Edge, die ich auch im Chrome habe. Ich benutze manchmal zwei unterschiedliche Browser, weil ich mein Chrome standardmäßig auf Dark Mode gestellt habe. Und ja, es ist nur die Coolen machen sowas. Ne? Also das ist.
Total cool. Super
Ja, das
cool.
Ergebnis ist, dass ich manche Seiten im Chrome nicht sehen kann und dann muss ich sie im Edge öffnen. Das ist die
Sehr
ganze
gut.
Wahl. Das ist mir wert bei der Fehlerquote von 3% so ungefähr. Okay, dann ist es ja nur halb so geil. Aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass ich jetzt bei bestimmten Sachen so die Killer-Features jetzt gerade an dieser Stelle ein bisschen vermisse. Weil das wäre ja, also dieses Thema Browser-Use, also dass dieser Browser dann auch tatsächlich was macht, das war eigentlich so ein bisschen das, was ich verstanden habe. Zumindest auch bei dem, was du dann zu Perplexity recherchiert hast, die da ja auf einem ähnlichen Pfad sind.
Ja, die sind, glaube ich, auch hier auf dem DIA-Pfad, nach meinem Verständnis. Also der Punkt ist, dass die auch so einen Browser rausbringen, wo es auch vielleicht wieder sehr viel Sinn macht, weil die immer mehr ja zu einer Suchmaschine gefühlt werden mit KI-Unterstützung. Oder das ist deren USP, deren Unterscheidung. Da macht es vielleicht wirklich Sinn, dann einen eigenen Browser zu haben. Der heißt Komet, der jetzt auch gerade im Pre-Launch wohl ist. Also Perplexity Komet kann man sich angucken. Und zum Thema Browser-Use, da bin ich, glaube ich, eher auf der Seite hier von deinen Entwicklern, dass das alles Hackerei ist und dass eigentlich MCPs genau das lösen sollten, dass man über eine KI über eine Art API auf Dinge zugreifen kann, statt die KI rumklicken zu lassen auf irgendeiner Webseite.
Mit dem Komet-Browser wird es ein bisschen gezeigt. Also da ist dieses Thema Browser-Use ist auf jeden Fall ein Teil davon. Bei dem anderen hatte ich jetzt
Okay.
wirklich nicht so richtig geschaut. Und der Vergleich mit dem, was ich damals gemacht habe, hinkt auch ein bisschen, weil ich habe wirklich das Tool Browser-Use benutzt und das gibt es Open Source und man kann es irgendwie auf dem Rechner installieren und ich war zu blöd. Und habe dann deren Web-Variante benutzt, die eindeutig ja schlechter sein muss. Und da gab es eben ständig dieses,
Ja.
wird man geblockt und so weiter. Deswegen dachte ich eigentlich, du hast da ein bisschen getestet, weil das wäre meine Hauptfrage. Wenn das Problem gelöst ist, dass man die ganze Zeit quasi aufgehalten wird, ey, mach mal eine Recherche über 5 Seiten und der kommt auf 3 nicht drauf, dann macht das Ganze irgendwie keinen Spaß.
Ja.
Aber
Es hängen halt viele Sachen dran. Es hängt der Login dran. Du müsstest eingeloggt sein. Wo liegen die Passwörter? Willst du der KI-Software deine Passwörter geben? Wahrscheinlich eher nicht. Dann hast du die Passwörter irgendwo anders rumliegen, dann musst du Freigaben machen. Also es ist nicht unkompliziert, aber sicherlich interessant und sicherlich auch mit ein Traum, dass man auch in Tools arbeiten kann, die eben nicht angesteuert werden können über eine API. Für mich wäre es eher interessant, das Arbeiten in Software, also zum Beispiel in Quentin, euer Campaign Builder, wenn eine KI den bedienen könnte, wäre schon cool. Und das sind ja keine reinen Webseiten, die man einfach nur auslesen kann, sondern das sind ja komplexere Geschichten. Da muss die KI wahrscheinlich die Webseite sehen, irgendwie und dann bedienen wie eine Maus. Also das wäre spannend, aber ich glaube, da sind wir noch weit weg von und ob wir da überhaupt hinkommen oder ob das übersprungen wird, eben durch Direktintegrationen, wird sich
Ich
zeigen.
verweigere
Aber
die tiefere Aussage an dieser Stelle. Ich muss ein bisschen, ich teile fast alles hier auf diesem Podcast. Bei ein
okay.
paar Sachen geht es manchmal nicht, aber du bringst mich auf eine Sache, auf noch zwei Kleinigkeiten, die ich hier ansprechen will. Auch wie gesagt für Unternehmer und was das helfen kann. Gute Experten sich zu holen. Ja, also wir sind mittlerweile bei dem Punkt, dass wir sagen, okay, wenn wir so richtig große Fragen haben, genau zu sowas, was du da gerade angesprochen hast. Also wie kann eine AI vollkommen automatisiert eine Kampagne bauen, was natürlich ein Traumszenario ist. Aber es kann ein Albtraumszenario werden, wenn da zu oft Müll bei rauskommt. Deswegen ist es schon eine große Aufgabe. Und wir haben wir wirklich auch einen ordentlichen Betrag gezahlt, um so mit so einem richtigen, richtigen Killer-Professor zu dem Thema zu sprechen. Also vielleicht auch mal die Message, manchmal ist es wirklich sinnvoll, mal 1, 2 Stunden mit einem richtigen Profi über ein Thema zu sprechen, um dann so ein bisschen Richtungsweisung zu haben. Dann
Weil der Punkt ist ja ein Stück weit, wenn ich auch noch mal kurz einhaken darf, dass die Oberfläche, die du jetzt als Quentin den Menschen gibst, dass sie da rumklicken, rumziehen können, ist ja gedacht, dass ich sie als Person verstehen und bedienen kann. So. Eine KI darauf zu lassen, ist ja eigentlich Quatsch. Eine KI müsste an die darunterliegende Datenbank direkt und das dann dort machen. Dann würde die auf ihrem Level sprechen und da wären nicht 5 Hacks dazwischen, die nur dafür da sind, dass wir als Affen das verstehen am Ende. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grundkonflikt hier.
Das ist das eine, und vor allen Dingen die andere Sache ist die Frage, wie sieht Oberfläche in Zukunft aus? Du hast das ziemlich genau gerade eine Analogie dazu aufgezeigt, dass du sagst, hey, ich habe hier einen Content und den möchte ich als im Podcast-Format konsumieren, und genauso wird man irgendwie eine Kampagne haben und der eine möchte sie als 3D-Modell dargestellt haben und der andere als Liste, weil er sie irgendwie besser versteht, und der andere, keine Ahnung, als reine Textgeschichte mit irgendwelchen Sonderzeichen, weil er der absolute Freak ist. Das sind sehr, sehr spannende Zeiten, die da kommen und die noch viel Veränderung für alle möglichen SaaS-Anbieter hier mit sich bringen, weil das wird, na klar, man passt sich an, aber würde man sich jetzt nicht anpassen über die nächste Zeit, dann kann man ziemlich schnell irrelevant werden. Eine große Chance auf der einen Seite, große Herausforderung auf der anderen Seite. Wir reden ja hier die ganze Zeit auch immer über geile Tools, News und so weiter, und ich habe bei dieser ganzen Geschichte, wenn ich so überlege, was haben wir gelernt? Guck mal, wir haben uns hier natürlich aus persönlichem Interesse schon, bevor wir den Podcast gestartet haben, mit dem Thema AI befasst, mit dem Thema AI in unserem eigenen Business-Kontext. Wir beschäftigen jetzt uns hier wirklich beruflich quasi damit, und da kommen jetzt auch nicht mal Wochen rein, wo man dann irgendwie so off-topic ist. Man kriegt eine Menge mit und man lernt eine Menge und man kommt weit, man hat viele Quick Wins, man hat aber auch so den ein oder anderen Dämpfer. Das also beim Thema Vibe Coding, wie gesagt, für ein erstes MVP, also für so eine erste Idee, eine Oberfläche, dass man so einmal so Leute wie wir in der Lage sind, etwas zu machen. Und auch, wenn man die Ansprüche sehr gering hält. Also wenn man sich nicht sagt, okay, ich muss jetzt nicht die hochkomplexen Tools machen. Übrigens, zu vermarkten sind die kleine Tools oder zu handhaben ist das natürlich am allerbesten. Aber man kommt so manchmal so an seine Grenzen, und da habe ich schon so gewisse Wellen. Also nochmal hier auch das aktuelle Resümee. Wir haben ganz viele Tools bestellt. Ich zahle auch noch einige Abos hier und da. Aber unternehmerisch geht es für uns in die Richtung Claude. Ich will auch, dass jeder Mitarbeiter einen Account bei Claude hat, damit auch jeder Mitarbeiter selber ermächtigt ist, genau solche Sachen dann mal eben zu machen. Okay, ich will mir eine Browser-Erweiterung bauen, alles klar, dann bau dir eine Browser-Erweiterung, damit du deinen Arbeitsalltag hier besser machen kannst. Aber neben diesen ganzen Tools und Sondertools gibt es eine Sache, die meinen Alltag bestimmt, und das ist die Deep Research Funktion. Und deswegen habe ich hier eine Frage auf der einen Seite an die Zuschauer und dann auch gleich an dich, weil mich interessiert das bei dir auch. Wie oft nutzt du die Deep Research Funktion? Ist das was in deinem Alltag drin ist? Also diese Frage, wie oft nutzt du die Deep Research Funktion? Gerne einmal einen Kommentar hinterlassen. Das würde uns riesig freuen. Und also einmal die Frage an die Zuschauer und auch die Frage an dich. Bei den Modellen.
Also meine Antwort ist tatsächlich kaum. Ich verstehe gar nicht, wie du hier schreibst, die Research machen kannst, über welche Themen.
Ja, okay, das mag vielleicht ein bisschen sehr speziell in meinem Hirn sein. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel größere Analysen zu... Letzte Frage, die ich jetzt hatte, ich fliege nächsten Monat wieder nach San Francisco, und dort gibt es täglich 1 bis 10 Events, die für mich ungefähr relevant sind, und ich wollte wissen, welches jetzt so wirklich die großen und bedeutenden Events sind. sodass ich dann nicht da bin bei allen möglichen Rumtouren, aber eigentlich das Beste da irgendwie so gerade verpasst habe. Das ist so eine Frage, da verlasse ich mich nicht darauf, was kriege ich jetzt bei Google am meisten oben gelistet, sondern das war speziell so eine Frage, die ich da reingehauen habe. Denn ganz viel, wenn es so um Market Research geht, also wenn ich mir Fragen stelle, wie ist der Markt von sowieso oder wie ist der Aufbau Provisionsstrukturen im Fondskontext bei einem Roll-up und wer bekommt was und was. Also die Fragen, die ich eigentlich so habe, da gibt es einen bedeutenden Anteil von realistisch 10-20%, die ich dann in so eine Deep Research Anfrage verpacke und mich dann auch durch den bisschen längeren Text durchscrolle. Und ebenso beim Thema Validität der Aussage gefühlt, vielleicht werde ich auch die ganze Zeit total veräppelt, ja. Aber das, was man da hat, das ist den meisten nicht so bewusst. Ja? Also wenn du in einem Markt bist, zum Beispiel nehmen wir den Newsletter-Marketing-Markt, dann gibt es Gartner und andere Institute, die Studien für diesen Markt aufstellen und die interessant sind, wenn man selber ein Unternehmen in diesem Bereich beispielsweise hat. Und diese Studien, die kosten quasi nie unter $5,000 und du kannst $20,000 für ein PDF bezahlen, ja, wo die natürlich viel Arbeit reingesteckt haben und so weiter.
Also dann wissen wir eine Firma, die bald pleite geht, oder?
Oder die noch bessere Ergebnisse liefert, ja. Also ich glaube, da ist beides. Aber man hat ja einmal diese allgemeinen Studien und so weiter und wenn man seine Fragen stellt, dann ist das ja super auf einen zugeschnitten und vielleicht teile ich da nicht die Begeisterung mit jedem, aber ich mache ein bisschen Werbung dafür, dass wenn man zum Beispiel mal irgendwelche, was sind die besten Markteintrittsstrategien in den USA, speziell in San Francisco und so weiter. Da kann ich jetzt natürlich einmal normal die Frage stellen oder da kann ich sagen, hey, in diese Frage investier doch mal ein bisschen mehr Recherche, ein bisschen mehr Power, bring da ein bisschen mehr Nuancen rein und gib mir einen richtigen Plan. So. Das war wieder.
Dann würde ich sagen, lass uns doch mit dem Call to Act hier enden. Leute, wir haben alle Google so verinnerlicht wahrscheinlich, dass wir uns das neu angewöhnen müssen. Aber beim nächsten Mal, wenn ich bei Google irgend sowas suche, stattdessen Deep Research machen, gucken, was rauskommt und vielleicht dann in Zukunft, wie der Kollege hier, auch täglich Deep Research machen.
Dann ist mein Ziel mit diesem Sinne. Podcast erreicht. Bis bald.
Genau. Also. Ciao, ciao.
Ging doch gut runter.